Ja, hoffentlich wird er mal gut, dieser Montag. Und ich setze darauf, dass er gut wird, dass jetzt bei mir Serge Lochthofen am Telefon ist. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich bin zwar nur am Telefon, aber ich sehe Ihre geschwollene Heldenbrust. Rot-Weiß hat gewonnen. Eigentlich hätte ich auch erwartet, dass Sie keine Musik spielen, sondern 3 Minuten oder 5 Minuten lang Gesänge der Erfurter Ultras mal abspielen, weil man ja seit einem Menschengedenken das erste Mal wieder mal in Jena gewonnen hat bei einem Derby.
Ja, wir können es ja nochmal einordnen. Ich habe es eben schon gesagt, also Rot-Weiß Erfurt hat gewonnen, 2:1 gegen Jena am Wochenende, ist damit zumindest kurzzeitig jetzt Tabellenführer in der Regionalliga Nordost und natürlich Jubel, Trubel, Heiterkeit überall. Es hat wirklich 14 Jahre gedauert, dass man auswärts war, ja auch in Jena, dass man das Spiel gewonnen hat. Deswegen freut man sich da sehr. Aber Herr Lochthofen, ich kann Sie beruhigen, es ist jetzt nicht so, dass ich durchdrehe vor Begeisterung. Ich bin wohlwollender Beobachter beim FC Rot-Weiß Erfurt und hoffe, dass Sie möglichst oft gewinnen in dieser Saison. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig.
Naja, erstmal, der Start war ja nicht schlecht und Platz 1 in der Tabelle, den zu halten, wird natürlich sehr schwer sein. Aber da findet Fußball so statt, wie ich ihn mir vorstelle. Das heißt, meine Theorie ist ja nicht im letzten Spiel, wenn es ganz dramatisch ist und dann geht es um die Entscheidung oder ein Tor mehr, ein Tor weniger. In der Saison, mittendrin werden die Spiele verloren und dann auch die Meisterschaften verloren. Und insofern finde ich es gut, dass Rot-Weiß sozusagen nichts anbrennen lässt. Man hätte es nicht erwarten können. Ich meine, man muss ja sehen, es sind Absteiger in die Regionalliga wie Aue dazugekommen. Lok Leipzig natürlich Wut gefüllt, weil sie nicht aufsteigen konnten letztes Jahr. Spielt ja auch mit. Jena hat eine gute Saison letztes Jahr gespielt und das Rot-Weiß Erfurt jetzt sich so gut festsetzt davon. Das finde ich schon mal bemerkenswert und es wäre schön für diese Region, wenn man den nächsten Schritt doch schaffen würde und dann aus dieser Regionalliga endlich in eine zählbare Liga, Liga 3, aufsteigt. Das würde Stimmung hier auch machen und würde auch die Stimmung verbessern. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt für uns alle, Bürger, aber auch Politik, irgendwie die Stimmung zu drehen, dass sie nicht immer ins Negative tendiert. Insofern ist so ein kleines Rot-Weiß-Spiel am Rande im Übrigen entscheidend für den guten Lauf ist ein Japaner, ja. Mhm. Wer hätte das gedacht, dass mal in Rot-Weiß Erfurt ein Japaner spielt und dann auch noch so wichtig ist?
Ja, man sagt immer so, im Fußball funktioniert die Integration wesentlich besser als in der übrigen Gesellschaft. Das ist irgendwie, als ob das so mit zwei Gehirnen gedacht wird, weil der Fan, der dem Japaner zujubelt, ist vielleicht dann mitunter der Fan, der wieder kritisch ist gegenüber geflüchteten Menschen, wobei der Japaner natürlich jetzt nicht geflüchtet sein muss, um Gottes Willen. Aber ich wollte nur sagen, danke nochmal für diese Einschätzung und ja, Fußball und Politik, Sie haben es schon gesagt, das kann schon miteinander zu tun haben. Man sagt immer so, wenn die Stimmung gut ist im Fußballland, dann ist sie auch in der übrigen Gesellschaft gut. Und um noch ein zweites Thema aufzugreifen, Smalltalk-Themen sind ja klassisch Fußball und das Wetter. Bevor wir auf die harten Themen kommen, hat mich jetzt dieses Wochenende
das
beschäftigt.
Das Wetter ist inzwischen auch ein hartes Thema.
Also ja, darauf wollte ich hinaus.
Das ist nicht
darauf
mehr nur liebenswert.
Es ist kein Smalltalk-Thema mehr und wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, auch über die Hitze im Juni. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut nochmal gemeldet, weil es wieder heiß war jetzt bis zum August. Es gab in diesem Jahr allein schon 11.900 Hitzetote hierzulande und eine Meldung, also das ist schon bemerkenswert genug und sollte man aufhorchen. Und interessant auch, dass die Wasserstände der großen Flüsse so niedrig sind, dass große Schiffe nicht fahren können. Bei Kreuzfahrtschiffen mag das sicherlich noch gehen, aber es gibt auch Frachtschiffe und deswegen wurde jetzt sonntags das erste Mal in einigen Bundesländern auch das Lkw-Fahrverbot aufgehoben. Also ich will damit nur sagen, Wasser ist buchstäblich wirklich der Lebensstrom. Das wissen wir eigentlich, aber jetzt wird es konkret, Herr Lochthofen. Ich weiß nicht, wie Sie diese Meldungen alle verfolgen.
Naja, die Summe der Meldungen, die drückt schon auf uns ganz schön. Also neben dem, was wir so ökonomisch mit den Kriegen in der Welt zu tun haben, baut sich ja das genauso auf, wie es Experten vor 40 Jahren schon gesagt haben, vor 25 Jahren die Grünen, in breiter politischer Diskussion immer wieder gemeint haben, es kommt so und jetzt kommt es wirklich so. Und die Menschen ignorieren es trotzdem zu einem großen Teil. Ich meine, wir müssen mal auf die politischen Realitäten Ostdeutschlands schauen. Da wählt eine Mehrheit als größte Partei eine Partei, die sagt, es gibt keinen Klimawandel. Und die Leute rennen draußen rum und schreien das herum. Und wir haben ja jetzt am Wochenende auch wieder eine bemerkenswerte Veranstaltung gehabt in Plauen, einer Stadt, die 89 wichtige Meilensteine geliefert hat für den Umbruch und die Wende. Da sind 10.000 Leute auf die Straße gegangen mit fast ähnlichen Vorstellungen, absurden Thesen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen lernen sehr schwer dazu. Und draußen passiert das mit dem Klima und dem Klimawandel. Und sie merken es nicht. Ich habe ja eine Wetter-App, wo ich dann immer schaue, wie es hier bei mir in der Gegend aussieht. Aber ich habe dort auch Vorkuta, also da den Ort, wo ich geboren bin. Also hinterm Polarkreis, weit oben im nördlichen Ural in Russland. Das Wetter hat sich völlig verändert da oben. Die haben zum Teil ganze Wochen lang noch heißer als bei uns das Wetter, ja. Das heißt, da, wo der Permboden ist, wo früher auch schon mal im August Schnee gefallen ist, da ist eine ganz andere Situation. Ich will nur deutlich machen, also da hat sich was verändert und die Menschen, zumindest ein Teil von, vor allem in Ostdeutschland, wollen es nicht wahrhaben und ignorieren das einfach. Es wird uns auf die Füße fallen.
Kollege Carsten, der hat letzte Woche auch darüber gesprochen, da war ja auch sehr beeindruckt, im Guten wie im Schlechten, als er jetzt jüngst in der Schweiz war und eben auch festgestellt hat, dass die Gletscher da zum Teil, die mal da waren, geschmolzen sind.
Ja, das sieht man ja dann am Bodensee, das sieht man dann am Rhein. Wenn der Schnee nicht gefallen ist und die Schneeschmelze nicht stattfindet, dann sind auch die Flüsse leer. Also wir sehen jetzt mit Schmerzen schon, wie schnell das auch vor allem um uns herum geht. Ich erinnere mal an unsere Debatten noch aus dem Anfängen dieser Sendung. Wir sind ja höchstwahrscheinlich der älteste Podcast hier in Thüringen. Ja,
das stimmt, ja.
Schon die ganze Zeit diskutieren. Da habe ich immer darauf hingewiesen, wir haben noch Zeit. Damals ist das einfach verhallt. Wir müssten eigentlich anfangen, alle unseren Täler oder zumindest 2, 3 Täler noch einmal für Talsperren herrichten. Thüringen hatte große Chance, weil wir liegen so in der Mitte. Das Wetter ist nicht ganz so schlimm wie in anderen Regionen Ostdeutschlands. Das heißt, es regnet doch in den Bergen immer mal öfter als sonst. Wenn wir das alles in der Lage sind, ordentlich zu regulieren, zu stauen, ich sage jetzt mal, das ist dann in 20 Jahren teurer als Erdöl, was wir dann da haben im Wasser, dann können wir das Rhein-Main-Gebiet mit schönem Wasser versorgen und werden reich. Wenn wir klug sind, wenn wir anfangen, alle alten Teiche wieder zu füllen, also wieder auszubaggern und die Dinge voll zu machen, es braucht ja einen gewissen Vorlauf, das Ganze. Aber wir sind in der Lage, Thüringen hätte eine Chance, klug zu sein an dieser Stelle. Man muss es nur weitsichtig machen, das ist nicht nur eine Legislaturperiode. In 5 Jahren, wenn man gewählt worden ist, kann man nicht viel machen. Das geht über 15, 20 Jahre, solche Projekte, und in Deutschland noch länger. Ich will nur deutlich machen, wir hätten eine Chance, wir nützen sie nicht. Und das täte mir sehr leid.
Sie haben eben schon gesagt, Weitsichtigkeit und Vorlauf ist deswegen wichtig. Und man kann nur sagen, eigentlich jetzt anfangen. Das noch als letzte Anmerkung, kürzlich mal gelesen. Angela Merkel war ja so vieles, bevor sie Kanzlerin wurde, unter anderem in den 90er Jahren auch mal Bundesumweltministerin. Und damals hat sie gesagt, schon in den 90ern, dass es ganz schwierig ist, die Themen zu vermitteln, wie sie es jetzt sagen, weil vieles damals noch nicht in der Gegenwart stattgefunden hat. Und die Leute so sinngemäß, was sollen wir jetzt schon dafür Weichen stellen, Geld ausgeben, vielleicht extra Steuern einnehmen, wenn das alles nicht sichtbar ist. Das ist Teil des Problems, das hat sie schon damals gesagt.
Da haben Sie vollkommen recht. Manches ist ja auch gar nicht zu vermitteln. Schauen Sie mal den Blick auf die Wahlen in den Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin. Berlin ist eine Ausnahme, es ist eine urbane Stadt, da wird es ein bisschen anders gehen. Aber in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands wählt man lieber eine Partei, die behauptet, wir haben kein demografisches Problem. Das heißt, wir sterben nicht aus gerade, wir überaltern nicht, das ist alles Unsinn. Und wir brauchen keinen Zuzug und wir brauchen auch, ums Klima nicht zu kümmern. Das ist eine Partei, die wird gewählt von einem großen Teil der Bevölkerung, der völlig gaga, ungeachtet der Dinge, ich weiß nicht, was sie gestern Abend gemacht haben, bis um 12 war es so warm, wie sonst normalerweise in Florenz oder irgendwo auf Mallorca. Ja, das ist mal immer früher mal passiert, einmal im Jahr. Aber ich kann mich nicht erinnern an wochenlang, diese Wärme, das gab es in Deutschland nicht, das gab es in Gotha nicht, das gab es in Erfurt nicht, das gab es in Leipzig nicht, also wo ich auch als junger Mensch gelebt habe. Das heißt, das ist vorbei, das ist eine ganz andere Situation und die Menschen sind nicht bereit, das zu verstehen. Heute kam ja heute Vormittag wieder die Nachricht, dass vor allem in Westeuropa das erste Halbjahr viel zu heiß war und viel zu trocken war und alles, was dazu gehört. Wir sehen es ja und machen es trotzdem nicht. Und was Energie anbelangt, Wasser ist auch da wichtig. Wir haben Pumpspeicherwerke hier in Thüringen. Die sind lange stiefmütterlich behandelt worden von der Politik und auch von der Wirtschaft. Hat sich ein bisschen geändert. Eigentlich müssten wir auch da noch 2, 3 zulegen, damit wir die Energie der Sonne, die am Tag gespendet wird und nichts kostet, dass wir die dann speichern und in der Nacht dann sozusagen einspeisen. Das ist alles möglich. Das müssen wir nicht irgendwo in Norwegen machen, wo große Projekte diesbezüglich sind. Die sind schlau, die haben Öl, sie sind reich und wollen auch in der Zukunft daran verdienen. Die machen das. Wir machen das nicht.
Also, wir merken schon, ja, man müsste eigentlich, im Grunde, wie Sie es jetzt gerade sagen, wenn Politiker und Politikerinnen ins Handeln kämen jetzt, dann könnte man sich noch einiges erreichen. Aber Politik funktioniert anders und Nachrichten funktionieren auch anders. Das sieht man jetzt auch beim nächsten Thema, nämlich es geht um Donald Trump. Und da war ja was mit dem Iran, da war ja auch was im Nahen Osten. Und wer jetzt nur oberflächlich in den vergangenen Wochen so die Meldungen verfolgt hat, wird bei beiden großen Themen, sowohl Nahostkonflikt Israel-Gaza, kann man da hier zumindest teilweise befrieden, und auch der Konflikt USA-Iran, da war doch schon ein Friedensplan, so eine Marschroute vorgegeben. Man hatte bei beiden Themen das Gefühl, das läuft jetzt, das wird jetzt zumindest vorübergehend gut. Und beide Themen fliegen Donald Trump eigentlich gerade um die Ohren, weil im Iran hat sich eigentlich gar nichts getan. Der Iran sagt, die Straße von Hormus, um die geht es ja auch mit, ne, dass die freigegeben wird. Da sagt der Iran, das wird nur gemacht, wenn gewisse Forderungen erfüllt werden. Und da sind zum Beispiel Forderungen an die USA wie eine vollständige finanzielle Entschädigung für Kriegsschäden und eine vollständige Aufhebung aller Sanktionen gegen Iran sind noch mehr Forderungen. Aber ganz ehrlich, das ist doch jetzt das Gegenteil von Friedensplan, und hier ist bald Ruhe drin. Und umgedreht, in Israel sagt der israelische Premier Netanyahu, dieser 15-Punkte-Friedensplan, den Trump da vorgeschlagen hat, also er wird ihn jedenfalls nicht erfüllen. Da stand unter anderem drin, dass eben die israelischen Truppen aus dem Gaza abgezogen werden. Also
Sie haben es sehr gut zusammengefasst. Ich habe mein Interesse zugehört und habe alle Punkte abgehakt.
Ja, es ist wichtig, da nochmal einzuführen, das Thema.
Haben wir gut gemacht. Einen kleinen grundsätzlichen Fehler am Anfang der ganzen Geschichte. Mhm. Sie dürfen einem Populisten, und Donald Trump ist ein Populist, nichts glauben.
Aber die Zeitung, die Medien.
Ja. Sie dürfen der Le Pen in Frankreich nichts glauben. Sie dürfen hier einer Frau Weidel und einem Herrn Schupala und Herrn Höcke schon gar nichts glauben. Die dürfen einfach nichts glauben. Das stimmt alles nicht.
Aber
grundsätzlich nicht. Das sieht man sehr gut an dieser Iran-Geschichte, weil das jetzt im Krieg ist. Wir wollen alle, dass es sozusagen, dass das endet, dass das vernünftig dahin unten zugeht, dass Menschen nicht ständig umgebracht werden, weil wir alle da einen Sehnen haben in diese Richtung nach Harmonie, und das ist auch richtig so. Und wir sehen genau das Gegenteil davon passiert. Warum passiert das? Donald Trump interessieren die Menschen in Amerika und darüber hinaus schon gar nicht. Absolut nicht. Und die Iraner, das Regime auch nicht. Denen ist vollkommen egal, ob ihre Menschen verrecken oder nicht. Die leben sogar sehr gut vom Krieg, weil in Kriegszeiten können sie erst recht Leute verhaften und umbringen. In Kriegszeiten können sie erst recht gegen Demonstrationen vorgehen. Das ist dann auch, mit Brutalität verbunden. Der Frieden ist für sie sogar etwas, was sie fürchten. Und insofern sind die Iraner auch in einer Situation, die etwas anders ist als bei Donald Trump. Der muss ja wenigstens die Wahlen im November irgendwie über die Runde kriegen. Das ist noch nicht raus. Was ist zu vermuten, dass er noch mal Blendwerk loslässt? Das ist noch nicht alles, was er losgelassen hat. Also mit diesem unsäglichen Krieg da im Iran. Aber man darf den beiden Seiten nichts glauben. Die interessieren die Menschen absolut nicht. Und insofern, sage ich mal, sind die Iraner in einer komfortablen Situation. Trump muss vor diese Wahl treten. Sie brauchen sowas nicht. Und das heißt, sie können so lange wie möglich das Ganze rauszögern. Sie können sogar dazu beitragen, dass das Rote Meer noch abgeriegelt wird durch die Houthi-Milizen. Das heißt, sie brauchen gar keine Atombombe an dieser Stelle. Sie sind in der Lage, die Weltwirtschaft, die Tanksäulen und all diese Dinge zu beherrschen, auf dieser Klaviatur zu spielen. Und da sie absolute Zyniker und Menschen sind ohne jegliche Skrupel, machen die das auch. Und Donald Trump ist in einer verzweifelten Situation, wenigstens die Situation herzustellen, wie sie vor dem Krieg war. Das heißt, dass dort der eine oder andere Tanker durchfährt, ohne dass er beschossen wird. Und die Iraner lassen das nicht zu, weil sie wissen, den müssen wir so weit demütigen, dass er bei dieser Wahl auch noch verliert. Also insofern sage ich mal, Aussichten für Frieden sind da sehr schlecht. Und auch diese neue Koalition, Sie haben das ja mitbekommen, Saudi-Arabien, Türkei und Pakistan, also Saudi haben das Geld, Türken das Militär und die Pakistanis die Atombombe. Diese neue Koalition ist natürlich auch gegen den Iran gerichtet, weil sie merken, mit Amerika ist da unten nicht viel zu machen. Mhm.